In der Textlesung haben wir gelesen, mein Fuß steht auf festem Grund, den Herrn werde ich in der Gemeinde preisen. Das waren die Worte aus Psalm 26. Und das ist ein unglaubliches Vorrecht, dass wir hier gemeinsam, vielleicht erleben wir das nicht so, aber es ist ein unglaubliches Vorrecht, zu singen, zu beten, zu Jesus. Wir dürfen uns ihm einfach nahen, wir dürfen diese Zeit im Gebet genießen und Gott die Dinge sagen, die uns auf dem Herzen sind. Meine Frau und ich wurden eingeladen, zum Essen eingeladen, und ich liebe es, im Restaurant zu essen. Und wenn du dann im Restaurant bist und dir gesagt wird, weißt du, du kannst alles von der Karte nehmen, was du willst. Das ist gut. Das sind gute Momente, wichtige Momente. Und dann isst du, du haust rein, du genießt das Essen und dir geht's gut. Und dann gehst du nach Hause und du musst es nicht bezahlen. Das ist noch besser. Wenn man eingeladen wird, ist es herrlich. Wenn der Preis für einen bezahlt wird, für eine richtig gute Sache. Und so ist das, wenn wir zu Jesus kommen. Wenn wir anbeten, wenn wir als Gemeinde seinen Namen erheben, wenn wir sagen, dass wir an Gott den Vater, an Gott den Sohn, an Gott den Heiligen Geist glauben, und wenn wir zu ihm kommen und unsere Anliegen vor ihm bringen, das ist wie ein Essen. Und der Preis wurde bezahlt. Jesus hat den Weg frei gemacht, dass wir einfach an diesem Essen teilnehmen dürfen, an den Tisch der Gnade kommen dürfen und nehmen können und nach Hause gehen können und sagen, Jesus, du hast für mich bezahlt, dass ich das tun kann. Du hast, wie wir es auch gesungen haben, du hast meine Sünden weggenommen, du hast sie ins äußerste Meer geworfen. Das ist gar nicht unser Thema heute, aber das ist mir so eingefallen. Ich habe mich wieder an das gute Essen erinnert. Wir haben eine Predigtreihe, Folge mir. Und dort haben wir uns angeschaut, wie sich die Nachfolge, die Jüngerschaft, das Leben mit Jesus auf die unterschiedlichen Lebensbereiche auswirkt. Wir haben darüber gesprochen, wie sieht es aus mit unserer Arbeit, wie sieht es aus mit unserem Umgang mit dem Geld, wie sieht es aus mit dem Umgang mit Sexualität, welche Auswirkungen hat Jesus Christus auf unser Leben. Und wir sind in der vorletzten Predigt in dieser Reihe. Und ich möchte heute über das Thema Religiosität gefährdet Nachfolge sprechen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Religiosität, was hat das mit uns zu tun? Denn wir sind doch hier. Wir sind doch da, wir singen doch und wir hören uns jetzt sogar eine Predigt an. Religiosität ist doch etwas, was die Menschen außen betrifft, die außerhalb dieser Räume sind, die nicht kommen. Und ich glaube, dass für Nachfolger, für Christen das Thema Religiosität höchst aktuell ist. Und sehr, sehr wichtig zu betrachten, dass man eben nicht meint, Jesus nachzufolgen und vielleicht sich doch bei Menschen wiederfindet, wo man eigentlich nicht landen wollte. Und weil schon zu Jesu Lebzeiten das ein Thema war und er auch seine Leute, die ihm nachgefolgt sind, gewarnt hat vor diesem Thema, möchte ich das gemeinsam mit euch heute betrachten und möchte das Lukas-Evangelium lesen. Wir haben Bibeln zum Austeilen. Wenn jemand eine Bibel möchte, einfach den Arm hoch, also nicht so irgendwie verstecken, sondern hoch. Und Friedbert wird euch eine Bibel geben. Ihr könnt auch an der Wand mitlesen. Lukas 11 ist unsere Passage, die Verse 37 bis 46. Dort heißt es von Jesus: Als er aber redete, bat ihn ein Pharisäer, dass er bei ihm zu Mittag essen möchte. Er ging aber hinein und legte sich zu Tisch. Als aber der Pharisäer es sah, wunderte er sich, dass er sich nicht erst vor dem Essen gewaschen hatte. Der Herr aber sprach zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit. Toren, hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Gebt jedoch als Almosen, was darin ist, und siehe, alles ist euch rein. Und wehe euch, Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Wehe euch, Pharisäern, denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Wehe euch, denn ihr seid wie die Grüfte, oder man kann auch sagen wie die Gräber, die verborgen sind, und die Menschen, die darüber hingehen, wissen es nicht. Aber einer der Gesetzesgelehrten antwortete und spricht zu ihm: Lehrer, indem du dies sagst, schmähst du auch uns. Er aber sprach: Auch euch Gesetzesgelehrten, wehe! Denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten, und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Ein Pharisäer sieht Jesus, wie er spricht. Pharisäer sind so eine Art besondere Frömmigkeitsgruppe unter den Juden, die gesagt haben, wir wollen es genau nehmen. Uns ist es wichtig, dass wir das Gesetz von Mose nicht einfach nur irgendwie, dass das irgendwo vorkommt, sondern wir wollen es möglichst ganz genau nehmen. Und bei den Pharisäern war es so, dass sie nicht nur gesagt haben, wir wollen Gottes Gebote ernst nehmen, sondern uns ist auch wichtig, was noch die Gesetzesgelehrten, die Rabbiner, was die noch sagen, was man auch noch einhalten muss, und haben so Menschengebote aufgebaut. Und Pharisäer waren dafür bekannt, dass sie Gottes Gebot achteten, aber auch sehr stark auf die Menschengebote achteten. Und da war ein Pharisäer, der sieht Jesus und sagt: Komm zu mir, komm in mein Haus, lass uns miteinander essen. Ist erstmal voll super. Also ich würde mich freuen, wenn jemand sagt: Oh, Jesus, komm bitte in mein Haus. Jesus, ich möchte, dass du bei mir bist. Lad Jesus in dein Leben ein. Das hat er gemacht. Viele Menschen sind mit Jesus konfrontiert und sagen: Ey, ja, dieser Jesus hat was. Komm rein. Aber nur weil Jesus an deinem Tisch sitzt, nur weil er irgendwo in deinem Leben zu finden ist, sagt das noch nicht viel. Die Frage ist: Welche Konsequenz hat seine Anwesenheit in deinem Leben? Welche Konsequenz hat die Anwesenheit Jesu bei diesem Pharisäer am Tisch? Und dann geht's ans Essen. Und gute Eltern sagen natürlich den Kindern: Wasch deine Hände, bevor du, ja, isst. Und Jesus, aus deren Sicht wie ein ungehorsames Kind, geht einfach dorthin und sagt: Ich esse jetzt und wasch mich vorher nicht. Ich mache diese rituellen Waschungen nicht mit. Und sie wunderten sich, heißt es in unserem Text in Vers 38. Als aber der Pharisäer es sah, wunderte er sich, dass er sich nicht erst vor dem Essen gewaschen hatte. Wunderten. Dieses Wort wird im Neuen Testament dazu gebraucht, dass etwas Außergewöhnliches passiert. Etwas, was man nicht erwartet hat. Also ihr müsst euch vorstellen, da waren so Becken, wo man sich waschen konnte, und da standen schon alle Schlange. Jetzt müssen wir uns waschen. Aber es hatte nicht den Sinn, wie wenn wir kleinen Kindern sagen: Wasch deine Hände, bevor du essen gehst. Es hat noch eine andere Bedeutung. Da stehen alle in der Reihe und Jesus, der legt sich schön an den Tisch. Die saßen ja nicht, die lagen. Und dann lag er dort am Tisch und hat gewartet, bis die Pharisäer fertig sind. Das war blanker Hohn. Für uns jetzt nicht so ganz nachvollziehbar. Aber in Markus 7 sehen wir, also der Markus, der erklärt uns im Kapitel 7 in den Versen 1 bis 7, was das für eine Bewandtnis hatte. Dort heißt es in dem Text: Und es versammelten sich zu ihm die Pharisäer und einige der Schriftgelehrten, also wieder diese zwei Gruppierungen, die von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit unreinen, das ist ungewaschenen Händen, Brot essen sahen, denn die Pharisäer und alle Juden essen nicht, wenn sie sich nicht sorgfältig die Hände gewaschen haben, indem sie die Überlieferung der Ältesten festhalten. Also nicht die Überlieferung des Wortes Gottes, sondern der Ältesten. festhalten. Und vom Markt kommend essen sie nicht, wenn sie sich nicht gewaschen haben. Und vieles andere gibt es, was sie zu halten übernommen haben. Waschungen der Becher und Krüge und Kupfergefäße. Also genau die Situation, die wir auch in unserem Text vorfinden. Und da fragten die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum leben deine Jünger nicht nach den Überlieferungen der Ältesten, sondern essen das Brot mit unreinen Händen, mit ungewaschenen Händen? Er aber sprach zu ihnen, treffend hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht. Und dann zitiert er aus dem Jesaja-Buch, was Jesaja über diese Heuchler gesagt. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie als leeren Menschengebote lehren. Das war ein immenses Problem in der Zeit Jesu. Er war damit Tag für Tag konfrontiert. Er war nicht so wie wir vielleicht mit Menschen konfrontiert, die den ganzen Tag sagen, ich bin atheistisch, ich habe ein naturalistisches Weltbild, ich möchte von einem Gott nichts hören, sondern ganz im Gegenteil. Die Leute haben gesagt, ja, Gott gibt es und ich möchte auch mein Leben für ihn leben. Ich glaube, dass er real ist, dass es Wahrheit ist. Aber anstatt einfach auf Gott zu hören, was er gesagt hat, war es ihnen sehr, sehr wichtig, was viele, viele menschliche Überlieferungen über Gott gesagt haben und noch ganz, ganz viele Gebote hinzugetan haben. Und da sagt Jesus, Jesaja hat es über euch gesagt, ihr seid Heuchler, weil ihr eigentlich nicht Gott gehorcht, sondern eigentlich nur menschengefällig lebt. Ihr schaut nicht darauf, was Gott sagt, sondern ihr wollt eigentlich nur ein System von Menschen euch einfügen und dort hineinpassen. Und ihr gehorcht nicht Gott, ihr gehorcht Menschen. Euer Problem ist, ihr seid nicht geistlich, ihr seid religiös. Und indem Jesus sich die Hände nicht wäscht, genauso wie in Markus 7 seine Jünger es nicht taten, und anscheinend, wie wir sehen, war es immer wieder ein Problem, beginnt er, die Menschen zu provozieren und zu konfrontieren. Müssen wir uns mal überlegen, dass Jesus ein Provokateur ist. Er provoziert gezielt. Der macht sich überhaupt nichts draus aus diesen menschengemachten Geschichten. Wo er so etwas sieht, wo Religiosität sich in Glaubenden, in Gläubigen einmischt, da geht er hin und handelt auf eine Art und Weise, dass sich das empört. Das kann doch nicht sein. Sowas haben wir noch nie so gemacht. Er tut genau das, was in menschliche Schemen auf einmal nicht reinpasst. Und Jesus offenbart damit, dass die Menschen, die sich gegen diese religiösen Handlungen aufbäumen, dass sie einen völlig verkehrten Blick auf Gott haben. Inwiefern gefährdet Religiosität Nachfolge? Ihr habt eben gerade schon das Wort Heuchler gehört. Auf Griechisch Hypokrit. Das ist ein Begriff, der immer wieder im Zusammenhang mit den Pharisäern fällt. Immer wieder, wenn Jesus mit ihnen zugange ist, auch im Lukas Kapitel 12 sehen wir, dass Jesus diese Menschen, diese Pharisäer Heuchler nennt. Wo er seine Jünger warnt, ey, ihr müsst aufpassen vor diesen Heuchlern. Und in der Parallelstelle zu unserem Text in Matthäus 23, kannst du dir heute Nachmittag durchlesen. Matthäus 23 ist eine sehr, sehr bekannte Stelle, wo es immer wieder heißt, wehe euch Pharisäer, ihr seid Heuchler. Und das Wort Heuchler steht im Griechischen für Schauspieler, die in einem Theaterstück hinter einer Maske eine bestimmte Person darstellen. Ihr kennt die Logos für Theaterstücke. Das ist dann in so einem Programmheft, wenn man abbilden möchte, dass es ein Theaterstück gibt, dann gibt es immer dieses Bild mit diesen zwei Masken, das kennt ihr, oder? Also für uns ist auch Theater, Maskerade, es gehört irgendwie zusammen. Und dieser Begriff, den Jesus an die Pharisäer sendet, ist genau dieser Begriff. Ihr seid Schauspieler. Ihr tragt eine Maske vor euch. Ihr habt eine Maskerade, ihr führt ein Doppelleben. Ihr tut so, als ob. Im Neuen Testament wurde jemand als Heuchler bezeichnet, der in seinem Reden und in seinem Handeln etwas zu sein vorgibt oder vortäuscht, was er in Wirklichkeit gar nicht ist. Und das, was Jesus dort sieht, ist, die waschen sich ganz eifrig die Hände. Die waschen sich, damit alle sehen, ich halte mich an eure menschengemachte Gebote. Ich bin sauber. Und was Jesus sagt, indem du das tust, indem du einfach in menschengemachte Schämen hineinkommen möchtest, tust du nichts anderes, als dass du ins Theater gehst, dir deine Maske aufsetzt und ein Spielchen spielst. Denn was hinter der Maske ist, darauf kommt es an. Wasch dir deine Hände. Wasch sie dir. Ist okay. Aber wenn das Innere nicht rein ist, dann haben wir ein Problem. Und auch für uns als Christen, es ist ein großes, großes Thema, dass wir nicht in den Bann der Religiosität hineingezogen werden. Und ich bin davon überzeugt, dass auch in unserer Gemeinde der Hang dazu besteht, religiös zu werden. Dass auch wir uns prüfen müssen, dass wir hier nicht eine Maskerade abziehen und irgendwie geistlich wirken, aber eigentlich in unserem Herzen ist es tief, tief schwarz. Religiosität tritt immer dann auf, wenn Äußerlichkeiten wichtiger werden als innere Einstellungen und innere Überzeugungen. In Vers 39 und 40 heißt es: Der Herr aber sprach zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit, Toren. Wir würden vielleicht sagen Dummköpfe. Hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Wie sehr legst du Wert in deinem Glaubensleben auf das Äußere? Denkst du zuerst darüber nach, wenn du über deinen Glauben nachdenkst, ob die äußere Fassade stimmt? Ob ich dann allglatt bin in der Gemeinde, in der Versammlung der Heiligen? Und als Heiliger durchgehe, aber wenn ich eigentlich für mich alleine bin, was ist dann noch von dieser Fassade da? Religiosität ist nichts anderes als Scheinheiligkeit und Scheinfrömmigkeit, was ich anderen vorspiele. Äußerlich ist es total schön anzusehen. Herrlich. Kann man sich fast dran ergötzen, wie schön das ist. Wenn der äußere Becher, in dem Bild von Jesus zu bleiben, wenn das schön poliert ist und alles glänzt. Aber wenn es innen drin Raub und Bosheit ist, wenn das Gier ist, voller Sünde, dann kannst du dein ganzes Leben lang deinen Becher polieren. Alles, was aus diesem Becher herauskommt, ist Dreck. Jesus benennt ein sehr konkretes Beispiel, was in seiner Zeit gang und gäbe war, um dieses Prinzip der Heuchelei, dieser Maskerade, des Doppellebens, des religiösen Doppellebens. Er gebraucht das Bild des Zehnten in Vers 42. Aber wehe euch, Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute, also sind auch so Kräuterarten, und alles Kraut, und übergeht dabei, indem ihr diese Dinge tut, das Gericht, oder man kann auch übersetzen, das Recht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun, aber jene nicht lassen sollen. Im Alten Testament gibt es das Prinzip, wenn Gott dir Güter schenkt, wenn er dir Ressourcen schenkt, wenn er dir Finanzen schenkt, dass du 10% von deinem Einkommen sozusagen nimmst und als Erstlingsfrucht Gott zur Verfügung stellst. Wir sagen, okay, Gott, alles, was ich habe, ist überhaupt nicht meins, alles gehört dir. Aber du möchtest, damit dein Volk Gottes leben kann, damit Gemeinde gebaut werden kann, möchtest du von uns, dass wir 10% davon nehmen und dir geben, als Erstlingsfrucht. Das bedeutet für uns, wenn du etwas aufs Konto bekommst, dass du nicht erstmal alles abziehst, was du abziehen kannst, und dann bleiben noch müde 5 Euro auf dem Konto, und jetzt bin ich großzügig, 10% für Jesus. Sondern du bekommst etwas und sagst, okay, Herr, mindestens 10% gehört dir. darüber hinaus ist noch besser. Prüf dich, ob das auch ein Verhalten von dir ist oder werden kann. Es wird uns vielleicht irgendwann nochmal beschäftigen, was das damit auf sich hat mit dem Zehnten. Auf jeden Fall ist es ein Gebot Gottes, Dinge zu verzehnten. Die Pharisäer waren nur etwas, ich sag mal, übereifrig und haben wirklich alles verzehntet, was nicht bei drei auf dem Baum war. Und haben jedes Kraut, was sie gepflückt haben, auch 10% sozusagen davon abgeschnitten und haben gesagt, das ist für Gott. Ja. Und sind in so Kleinspielereien hineingekommen, dass Jesus das kritisiert. Er kritisiert an sich nicht das Prinzip des Zehnten. Das ist für ihn nicht das große Problem. Es ist kein falsches Prinzip, Gott Dinge zu geben, die wir empfangen. Aber diese ganzen Dinge, wo wir genau hinschauen, was wir noch tun können, das ist alles nichts wert, wenn wir das Nötigste nicht tun. Du kannst dein ganzes Leben lang 10, meinetwegen auch 20% deines Gehaltes dieser Gemeinde geben. Aber wenn es in deinem Herzen nicht rein ist, dann behalt deine 20%. Die brauche ich nicht. Die braucht diese Gemeinde nicht. Wir brauchen eure Unterstützung. Aber wenn es einfach eine äußere Fassade ist, irgendwie eine Gesetzlichkeit, ein religiöser Akt, damit ich irgendwie gut dastehe, ich mache das alles, aber Liebe ist nicht in deinem Leben zu finden, dann war es in die Luft geblasen. Diese 10% braucht niemand. Wir dürfen natürlich an dieser Stelle es nicht falsch verstehen, dass Gehorsam gegenüber Gott, ihm zu gehorchen, zu schauen, was sagt dein Wort und ich möchte das auch tun, dass das nicht immer Religiosität ist. Wenn ich schaue, okay, Gott möchte XY und ich tue XY, heißt es nicht aufgrund dieses Textes, das ist religiös. Dann ganz im Gegenteil. Jesus hat alles, was das Gesetz fordert, hat er auch getan. Und hat auch gesagt, Leute, ihr sollt rechtschaffen sein. Man soll an euch erkennen, dass ihr einen Unterschied macht in dieser Welt. Aber der Schlüssel ist am Ende von Vers 42, diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Es geht hier nicht um entweder oder, ob ich Gottes Gebote ernst nehme oder Nächstenliebe praktiziere. Jesus will beides. Dass wir nicht einfach äußerliche Frömmigkeit uns antrainieren und es zu einer Maskerade kommt, aber eigentlich in unserem alltäglichen Leben Jesus gar keinen Platz hat. Und er sagt, in deinem Leben braucht es beides. Tu das, gib 10% für Jesus. Aber übergeh dabei nicht die Pflicht auch zur Nächstenliebe. Und er erinnert im Prinzip, indem er sagt, ihr missachtet das Recht und die Liebe, erinnert er sie im Prinzip daran, was im Alten Testament schon gefordert wurde. Denn der Prophet Micha sagt, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Doppelpunkt. Und jetzt sagt er, was ist der allgemeine Auftrag für den Menschen von Gott? Haltet euch an das Recht. Begegnet anderen mit liebevoller Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Das sind genau die Begriffe, die er nimmt und sagt, Leute, ihr habt das alles gemacht, eure ganzen kleinen Gebote, eure ganzen kleinen menschengemachten Gebote, eure ganze Frömmigkeit, das habt ihr alles gut gemacht. Aber wenn es in die Begegnung mit echten Menschen kommt, dann sieht man in eurem Leben keine Barmherzigkeit. Und wenn du meinst, dass deine äußere Fassade Ehrfurcht vor Gott ist, hinweg damit. Du bist nicht gütig. Du bist nicht liebevoll. Wenn du Menschen anschaust, bist du voller Stolz, bist du voller Verachtung. Und bist nicht mitleidig wie Jesus selbst, der zu den Menschen hingeht und sein Herz aufmacht und zu den Menschen spricht und ihre Herzen erreichen möchte. Sondern du stehst irgendwo auf dem Podest und urteilst über die Menschen, aber ich habe ein rechtschaffenes Leben, ich habe 10% an Jesus gegeben. Du kannst noch so viel Bibel lesen, Gebete beten, du kannst noch so viel diese Kirche besuchen, du kannst meinetwegen dienstags zum Morgengebet kommen, du kannst mittwochsabends zur Bibelstunde kommen, du kannst Sonntag zum Gottesdienst kommen, du kannst Samstag bei den Evangelisationsveranstaltungen dabei sein. Aber wenn Stolz und Verachtung in deinem Herzen pulsiert,
wenn du einen Mangel an Vergebungsbereitschaft hast, wenn Nächstenliebe in deinem Leben fehlt, dann hast du ein Problem in deiner Jüngerschaft. Dann sind deine vielen Besuche dieser Gemeinde null und nichtig. Versteht mich nicht falsch. Ich freue mich, wenn ihr kommt. Ich freue mich, wenn ich komme. Das ist ja nicht ein Wort, was ich an euch richte. An uns alle. Wir können kommen und kommen und diese ganzen Dinge tun. Und ja, natürlich sollen wir Bibel lesen. Natürlich sollen wir beten. Hallo, ich bin doch nicht so doof und sage euch, hört auf, eure Bibel zu lesen. Tut das eine und lasst nicht das andere. Sieht man in eurem Leben, dass wenn ihr und wir uns mit dem Wort beschäftigen, dass sich das auch auf unser Verhalten ausübt, dass es gute Frucht trägt? Oder macht es uns eigentlich isoliert, selbstgerecht und stolz, wenn wir Gottes Wort lesen? Ein alter, schon längst verstorbener Prediger, J.C. Riley, hat gesagt, körperliche Waschungen und Fastenübungen sowie Gesten und Körperhaltungen oder selbst auferlegte Abtötungen des Fleisches, also Heiligung, sind allesamt völlig nutzlos, wenn das Herz verkehrt steht. Eine äußerliche Frömmigkeit unseres Verhaltens, ein trübes Gesicht, ein gebeugter Kopf und ein ernster Gesichtsausdruck sowie ein lautes Amen sind vor Gott allesamt ein Greuel, solange unsere Herzen nicht von ihrer Bosheit gewaschen und durch den Heiligen Geist erneuert worden sind. Amen. Ein lautes Amen. Ja. Sagt Amen. Aber wenn es dabei nur um eine Fassade geht, ich bin der Erste, der in der Predigt Amen sagt und sagt Halleluja, das ist Wahrheit. Amen bedeutet, so sei es. Und wenn dieses so sei es sich nicht in deinen Alltag, übersetzen lässt, dann nutzt ja auch das lauteste Amen in der Gemeinde nichts. Aber ich bin nicht gegen Amen in der Gemeinde. Ich liebe es, wenn die Gemeinde Amen sagt. Aber es muss aus dem Herzen kommen. Ich liebe es, wenn sich Menschen in der Anbetung auf ihre Knie fallen lassen und vor Gott anbeten, wenn es aus dem Herzen kommt, wenn sie ihre Hände erheben zum Lobpreis, wenn sie still sind, auch einen ernsten, vielleicht auch einen traurigen Gesichtsausdruck haben, wenn sie es von ganzem Herzen tun. Aber wenn es zu einer äußeren Fassade wird, irgendwie zu einer Übung, wer ist hier der Frömmste, wer ist hier der Geistlichste, dann kannst du dich noch so auf den Knien und deine Knie wund machen. Es wird uns nichts nutzen. Mein Onkel ist Pastor einer Gemeinde und er hat mal erzählt, wie er im Gottesdienst war und da war so eine Person, die wollte immer so sehr, sehr fromm tun und hat sich immer, hat eine alttestamentliche Gebetshaltung kennengelernt und hat sich gesagt, okay, die Männer Gottes im Alten Testament, wenn's in die starke Begegnung mit Gott kam, dann haben sie sich der Länge nach hingelegt. Also mit dem Gesicht auf dem Boden. Vielleicht habt ihr es schon mal gemacht, vielleicht kennt ihr das. Kann ich empfehlen, wenn's aus dem Herzen kommt. Und er hat gesehen, wie diese Person immer wieder sich in den Gottesdienst der Länge nach in der Anbetung hinlegt. Soweit kein Problem. Und dann sah er im Augenwinkel, wie diese Person sich hinlegt und dann guckt. Sehen auch alle meine fromme Bemühung? Werde ich gesehen, werde ich wahrgenommen, dass ich auch wirklich geistlich bin und einen Unterschied mache zu dem ganzen anderen Pöbel hier? Mein Onkel ist zu dieser Person hingegangen, hat gesagt, bitte steh auf, dein Liegen nutzt gar nichts. In der Anbetung. Er könnte auch einfach sagen, Heuchler, deine Maskerade ist für niemanden was gut, du schadest dir selbst. Und das ist schon ein Link zu Vers 43, wie sich Religiosität außerdem auch auswirkt. In der reinen Äußerlichkeit. Wehe euch, Pharisäer, in Vers 43, denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Das ist für unsere Gemeinde jetzt nicht so das Problem, weil meistens sitze ich hier in der Reihe alleine, aber ihr sitzt jetzt in der ersten Reihe.
Es war dort gang und gäbe, jemand, der auf sich etwas gehalten hat, der ist nach vorne, ganz vorne. Dort haben mich alle gesehen, dass ich auch an den frömmsten Platz sitze und schön dem Prediger zuhöre und immer schön nicke. Und jeder sieht das dann auch. Und das wurde gefeiert. Das haben sie geliebt. Sie haben es geliebt, wenn dann Leute auf sie zukamen und ihnen die Hände gedrückt haben. Und schön, dass du hier bist. Du machst einen Unterschied. Ich möchte etwas von deinem Glanz abbekommen. Ein Pastor sagt dazu, wir alle haben eine Neigung, uns von diesem Geist der Religiosität verführen zu lassen. Sind wir einmal eingefangen, wird unser stolzes Herz andere einschüchtern, die unserer Position und Bedeutung nicht anerkennen und kredenzen. Finde ich herrlich formuliert. Ich werde dafür sorgen, wenn ich ein religiöser Mensch bin, werde ich dafür sorgen, dass ihr meine Stellung wahrnehmen werdet. Und dass ich eure Anerkennung auf Biegen und Brechen bekommen werde. Und das werde ich dadurch tun, nicht indem ich öffentlich sage, ich bin ein stolzer Typ. Nein, ich werde es mit Frömmigkeit tun, mit Gottesfurcht. Und dass die Menschen denken, ja, zu ihm muss ich gehen. Und dann bekomme ich das, was ich brauche, Anerkennung von euch. Und das ist diese ganze Motivation der Religiosität, einfach äußerlich unterwegs zu sein. Jetzt ist es so, wir leben nach Jesus. Ihr fast alle kennen diesen Text oder haben zumindest schon mal diesen Text gehört oder Parallelstellen davon. Wir wissen natürlich, dass es nicht um diese Äußerlichkeiten geht. Und niemand wird sich auch jetzt so verhalten und immer hier schön nach vorne in die erste Reihe kommen und sich stolz dorthin setzen. Wir sind da schon zu klug für. Wir sind klüger als die Pharisäer. Wir machen es anders. Bei uns gibt's oftmals den Hang zur hochmütigen Demut, indem wir uns in die letzten Reihen setzen. Also egal, wo du heute sitzt, du hast ein Problem. Und unser Herz schreit: In Sachen Demut macht mir keiner was vor. Ich werde so demütig sein, dass du gar nicht auf die Idee kommst, mich als stolze Person zu bezeichnen. Und ich bin so zurückhaltend. Ich bin so still. Ich bin so leise. Und eigentlich kommt es aus einem stolzen Herz. Ich möchte sehen. Ich möchte, dass ihr seht, dass ich so unglaublich demütig bin. Es gibt im Christentum auch eine falsche Demut, die nicht aus dem Herzen kommt. Also diejenigen, die jetzt in der ersten Reihe sitzen, haben sich vielleicht gedacht, nächste Woche setze ich mich ganz nach hinten. In all diesen Verhaltensweisen steht ein und derselbe Wunsch im Vordergrund. Ich möchte das Ansehen von anderen Menschen gewinnen. Und so ein religiöser Lebensstil beweist, dass es in Wahrheit keine echte Gottesfurcht im Herzen gibt. Es wird nämlich nur im Öffentlichen geistlich agiert, aber im Verborgenen spielt Gottesfurcht keine Rolle. Und ich möchte besonders an die Eltern hier ein Wort sagen. Es gibt viele, viele Gemeinden, die sind richtig besetzt von großen Familienbanden. Da gibt's so Namen in den Gemeinden und jeder weiß, das ist so eine richtig christliche Familie. Die besetzen hier irgendwie jeden Posten, die sind voll da, voll im Saft, im geistlichen Saft und geben Vollgas. Ohne die wird's die Gemeinde nicht geben. Und oftmals passiert Folgendes, dass sich jetzige Generationen fragen, also prüft das, ich sage, das ist kein Generalschlag, es ist nur zum Nachdenken und zum Prüfen, warum junge Generationen auf einmal vom Glauben völlig abdriften und gar nicht mehr das Leben bei Jesus suchen. Es ist oftmals eine Enttäuschung bei Kindern, weil sie von ihren Eltern eine Frömmigkeit in der Gemeinde gesehen haben. Sogar wenn sie im Predigtdienst standen, Pastorenfamilien sind da genauso gefragt, Und vor den Menschen wird so gut getan. Es wird so eine Frömmigkeit, so eine Geistlichkeit produziert, dass einem zu Hause fast schlecht wird. Weil zu Hause kann ich irgendwie niemanden mehr beeindrucken. Die kennen mich durch und durch. Und dann sitze ich zu Hause und dann kommt mein wahres Ich zur Geltung. Und viele Kinder haben die Schnauze voll von diesen Spielereien, die in Gemeinden fromm getan werden. In den Synagogen werden die ersten Plätze auf andere Art und Weise sich gesucht und sich dargestellt. Und dann kommt man nach Hause. Wo ist deine Geistlichkeit? Heute hast du noch toll Zeugnis gegeben. Heute hast du noch toll gepredigt. Heute hast du vor allem toll gebetet. Hast deine Hände gehoben im Lobpreis. Hast deine Frömmigkeit dargestellt. Aber wenn wir zu Hause ankommen, Papa, Mama, da beten wir nicht miteinander. Da ist keine Bibel irgendwo, die griffbereit ist, weil es dort nicht interessiert. Und so wachsen Kinder auf in einem mächtigen Zwiespalt zwischen Religiosität, verborgener Gottlosigkeit und offenbarter Gottlosigkeit zu Hause. Es gibt so einen Spruch, der immer wieder zurzeit in den Gemeinden kursiert, den ich sehr gut finde. Wir als Christen, wir gehen nicht in die Kirche. Wir sind die Kirche. Auf Englisch ist es immer, don't go to church, be the church. Und das ist neutestamentliches Christsein. Wir kommen nicht in einen heiligen Raum. Wir sind die heiligen Steine. Ich komme nicht in einen heiligen Platz, sondern ich bin Teil des heiligen Platzes. Und wenn diese Gemeinde nach, keine Ahnung, 12 bis 15 Uhr, je nachdem wie lange du bleibst, nach Hause gehst, und wenn du Teil dieser Gemeinde bist, dann bist du nicht außerhalb der Kirche. Die Kirche geht mit. Ich bin heilig. Ich gehe nicht in einen heiligen Ort, um dann wieder ins Alltagsgeschäft zu gehen. An diesen Fassaden ist nichts heilig. Wir sind die lebendigen Steine. Wir machen den Unterschied. So ein Vorrecht haben wir als Christen. Das ist die Idee Jesu, dass er aus Menschen heilige Plätze macht. Und wenn sie sich versammeln, dann kommt die ganze Pracht. Das ist die Hoffnung. Kommt die ganze Pracht zum Vorschein, weil die heiligen Steine sich versammeln. Und ob das hier ist oder ob auf dem Sportplatz, ob in einem Café, ist völlig wurscht. Geh nicht in die Kirche, sei Kirche. Sei ein Teil vom Leib Jesu. Wir sind die Glieder des Leibes Jesu und machen den Unterschied. Und wenn wir einen religiösen Lebensstil führen, dann zeigen wir eigentlich, der Heilige Geist lebt nicht in uns. Weil wir immer noch in diesem Denken verharrt sind, in dem alttestamentlichen Denken, ein religiöser Platz, ich gehe dorthin, hier ist heilig, ich gehe wieder weg. Oft ist bei diesem Thema die Frage, wen habe ich vor Augen, wenn ich über Religiosität nachdenke? Selten denkt man da an sich. Sondern denkt, ja, XY in meiner Reihe, der sollte das jetzt sehr, sehr genau hören. Was ist ein Erkennungsmerkmal, dass man religiös ist, indem man dieses Haschen nach Anerkennung bei sich erlebt? Ich erkenne in meinem Leben die religiösen Tendenzen, wo ich in Gefahr stehe, abzudriften von einer echten Jesus-Nachfolge in eine Religiosität, in eine Scheinheiligkeit und Scheinfrömmigkeit, dann, besonders dann, wenn ich meine Befriedigung dadurch bekomme, meine innerliche Befriedigung, der Sehnsucht nach Anerkennung, die jeder von uns hat, die Sehnsucht nach Wertschätzung, angenommen sein, wenn ich das einzig und allein bekomme durch euch. Und spätestens am Montag, wenn ich dann in meinem Büro alleine für mich bin, macht sich auf einmal eine Leere breit. Und wenn ich dann auch bete und alleine, ganz allein vor Jesus bin, merke ich, Jesus ist mir nicht genug. Ich bin selbstsüchtig. Ich brauche die Anerkennung dann von anderen. Und dann warte ich auf das nächste Erlebnis, wo ich mich darstellen kann. Ich karikiere jetzt ein bisschen, ja. Aber diese Tendenzen gibt es. Die Tendenzen gibt es auch in meinem Herzen. Und die müssen wir bekämpfen. Brauche ich? Bin ich angewiesen? Lebe ich davon? Ist das mein Lebenselixier? Die Anerkennung von den anderen? Oder kann ich sagen, Jesus, du allein bist genug. Du bist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Ich brauche auch gar nichts anderes. Selbst wenn alle sich gegen mich stellen, du, Jesus Christus, bist genug. Du lebst in mir durch den Geist Gottes und ich bin nicht angewiesen auf die Anerkennung von anderen Menschen. Das ist der Unterschied zwischen einem religiösen Menschen und einem geistlichen Menschen. Religiöse Menschen fühlen sich leer, wenn sie alleine sind, weil es dort keinen Glanz abzuholen gibt. Geistliche Menschen tragen den Glanz Jesu Christi in ihren eigenen Herzen. Okay, ich möchte zum letzten Punkt kommen. Verse 44 bis 46. Wehe euch, denn ihr seid wie Gräber, die verborgen sind, und die Menschen, die darüber hingehen, wissen es nicht, dass ihr Gräber seid. Aber einer der Gesetzesgelehrten antwortete und spricht zu ihm, Lehrer, indem du dies sagst, schmähst du auch uns. Er aber sprach, auch euch Gesetzesgelehrten, wehe, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Religiosität gefährdet nicht nur deine Nachfolge, was viel, viel schlimmer ist. Religiosität gefährdet auch andere Nachfolger. Das sehen wir in diesem Text. Religiosität bleibt niemals allein, sondern wird sich andere Opfer suchen und andere in diesen Bann, in diesen Geist der Religiosität mitnehmen und mit runterziehen. Weil religiöse Menschen selber von einer inneren Leere gebeutelt sind, weil sie immer die Anerkennung von anderen Menschen brauchen, geben religiöse Menschen anderen Mitmenschen das Gefühl, selber zu wenig zu leisten, obwohl sie im Verborgenen selber an ihren Unzulänglichkeiten zu knabbern haben. Sie stellen sich automatisch mit ihrem Verhalten, mit ihrem Sein, mit ihrem Wesen, stellen sich über andere Menschen und geben einem immer das Gefühl, du musst noch mehr machen, um auf mein Podest zu kommen. Selber aus einer Leere angetrieben, entleeren sie andere. Sie erwarten von anderen viel mehr als von sich selbst. Sie haben hohe Standards. Und diese hohen Standards können einem das Gefühl von eigener Größe geben. Leute, diese Position hier ist natürlich dafür sehr, sehr gemacht. Andern etwas zu predigen und das Gefühl zu geben, wow. Selber zu wissen, ich kriege das auch nicht eine Sekunde in meinem eigenen Leben hin, aber ich leg euch das auf. Mach mich dadurch hoch und groß, das Empfinden entsteht, der kriegt's irgendwie hin. Da die wenigsten hier vor der Kirche stehen, vor der Gemeinde, das geht auch ganz unterschwellig. Spurgeon, mein guter Freund, sagt, es schadet uns sehr, meine Lieben, hört hier jedes Wort bitte hin, es schadet uns sehr, wenn wir unsere Nächsten richten, denn es schmeichelt unserer Selbstgefälligkeit und unser Stolz wächst schnell genug, ohne dass er genährt werden muss. Wir beschuldigen andere, um uns selbst zu entschuldigen. Wir sind solche Narren, dass wir uns einbilden, wir wären besser, weil andere schlechter sind. Und wir schwatzen, als wenn wir dadurch hinaufkommen könnten, dass wir andere herabziehen. Noch einmal, wir sind solche Narren, dass wir uns einbilden, wir wären besser, weil andere schlechter sind. Und wir schwatzen, also wir labern, wir reden, als wenn wir dadurch hinaufkommen könnten, dass wir andere herabziehen. Wozu, ein bildlicher Vergleich, wozu nützt es, Löcher in den Röcken anderer Leute ausfindig zu machen,
wenn wir sie nicht flicken können? Wozu nutzt es, Löcher in den Röcken anderer Leute ausfindig zu machen, wenn wir sie nicht flicken können? Zum Schluss sagt er, schwatzt von meinen Schulden, wenn ihr sie bezahlen wollt. Redet über meine Schuld, wenn ihr dafür eintreten wollt. Wenn euch wirklich daran gelegen ist, meine Wunden zu heilen, meine Probleme zu lösen, dann dürft ihr darüber reden. Aber einfach, um darüber zu reden. Aber es ist eigentlich mir nicht daran gelegen, dass wirklich Heilung in diese Situation hineinkommt, dass eine Besserung eintritt. Dann redest du nur deswegen, um dich selber zu erhöhen und den anderen zu erniedrigen. Und du meinst, es sei sehr gerecht, weil du bist ja auf der richtigen Seite. Aber dein Verhalten zeigt, dass du durchdrungen bist von Religiosität. Weil es dir nicht wirklich daran gelegen ist, dem anderen zu helfen, du schwatzt nur und denkst, du kannst dich ein Stück davon erheben, indem du den anderen erniedrigst. Religiosität ist eine Lebenslüge, die nicht nur dein eigenes Leben verderben kann, sondern auch das Leben von anderen Menschen. Und das ist genau das, was Jesus in Vers 44 auch sagt. Ihr seid Gräber, die unkenntlich gemacht wurden. Und im Judentum war es so, wenn du Tote angefasst hast, wenn du Gräber berührt hast, dann wurdest du kultisch unrein. Und dieses Bild gebraucht er und sagt er, ihr seid wie unkenntliche Gräber, ihr liegt dort und die Menschen kommen in Berührung mit euch, religiösen Menschen, und sie werden in diese Unreinheit mit hineingezogen, weil sie gar nicht wissen, womit sie gerade zu tun haben. Religiosität ist so gefährlich, weil die Maskerade so perfekt sein kann. Und wenn wir nicht Acht geben, dann ziehen wir andere Menschen in unseren Bann und ziehen sie mit hinunter. Religiöse Menschen knechten einen, anstatt zur Hilfe zu kommen. Das ist das auch, was in Vers 46 gesagt wird. Und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Ihr macht die Leute nieder und dann überlasst ihr denen das ganze Schauspiel. Last auferlegt wird erstmal besser. Und ich ziehe mich zurück. Jesus ist ganz anders. Jesus ist gekommen, hat gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr beladen seid, die ihr belastet seid. Ich möchte euch eure Lasten abnehmen. Jesus ist nicht religiös. Jesus ist ganz, ganz anders. Er hat ziemlich hohe Standards. Jesus hat hohe Standards. Aber er geht da nicht weg und sagt, das macht ihr jetzt selber. Er kommt zu einem hin und sagt, weißt du was? Ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Ehe du warst, habe ich dich schon gekannt. Und jetzt bist du, ich bin da. Ich bin für dich da. Wenn du eine Last verspürst, ich trage sie mit dir. Das ist Geistlichkeit. Das ist wahrer Glaube, den uns Jesus vorgemacht hat. Aber zu religiösen Menschen hat er ein sehr, sehr hartes Urteil. Und das ist das Letzte, was ich sagen möchte. In Matthäus 23 sehen wir, das müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, die Parallelstelle, wo Jesus so krass spricht, krasser als in unserem Kapitel. Also das ist ja noch leichte Kost, die wir heute haben. Und wenn du zusammenträgst, was Jesus über religiöse Menschen sagt, dann betitelt er sie als Heuchler, Söhne der Hölle, blinde Führer, Toren, getünchte Gräber, Unrat, voller Heuchelei und Verachtung, Nattern, Schlangenbrut, Mörder. Jesus verurteilt so ein Verhalten und spricht das höchste Gericht darüber aus. Warum tut er das? Meine Lieben, wenn wir jetzt das Evangelium nicht erwähnen, ist es nur die halbe Geschichte. Jesus verurteilt so ein Verhalten, um am Ende für diese Menschen ans Kreuz zu gehen und das Urteil für Mörder, für Heuchler zu ertragen. Jesus hat die Lösung sowohl für diejenigen, die unter diesem religiösen Geist geknechtet werden von anderen, weil sie immer das Gefühl von anderen bekommen, ich bin nicht gut genug, weil ich nicht religiös genug bin. Den Menschen sagt er, gib mir deine Last.
Und selbst für diejenigen, die in sich Religiosität entdecken und merken, ich lebe eigentlich ein Leben, was einer Fassade gleicht, einer Maskerade, ein Doppelleben. Auch für die Menschen bringt Jesus die Lösung. Er sagt nicht einfach, du bist Dreck, sondern ja, das, was du tust, ist Dreck. Aber deine Sünde nehme ich auf mich. Ich bezahle den Preis dafür, dass du frei werden kannst von deiner Religiosität. Dass du vor Menschen auftreten kannst und sagen kannst, vergib mir, wo ich so gehandelt habe. Jesus hat mir vergeben. Ich kann jetzt frei sein. Ich schäme mich nicht mehr. Jesus hat es aufgedeckt. Jesus hat dafür bezahlt und hat mir ein Leben gegeben in Freiheit. Nicht mehr mit Fassade, sondern echt sein, authentisch sein, ohne Maske. Ich darf sein, so wie Jesus mich haben möchte. Und das reicht. Und das ist genug. Das ist eine gute Nachricht. Egal auf welcher Seite du dich wiederfindest oder andere wiederfindest, für jeden gibt es die gute Nachricht, dass Jesus diese Lasten abnimmt und die Religiosität verbannt und echtes geistiges Leben in dein Herz bringt. Die Musiker können schon mal nach vorne. Und ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst und in deinem Wort heißt es selbst, dass dein Wort wie ein Hammer ist. Und es zerschlägt auch. Und ich bete, Herr, dass durch dein Wort, was du uns heute gebracht hast, dass Religiosität, wo es sich einschleicht in meinem und in unserem Leben, dass du es mit deinem Hammer, mit deinem Wort zerschlägst. Dass der Geist der Religiosität keinen Raum unter uns hat. Dass dieser Geist gebrochen wird und gehindert wird, in uns sich auszubreiten. Schenk uns wahres geistliches Leben. Schenk, dass du die Masken von unseren Gesichtern reißt und dass wir ehrlich zueinander sind. Schenke, dass wir nicht anderen aufgrund unseres eigenen Mangels, dass wir nicht andere knechten, sondern dass wir so wie du, Jesus, die Dinge benennen, die schlecht sind, aber dann auch hingehen und Diener werden und hinknien vor den Menschen und ihnen dienen, dass sie aus ihrer Misere rauskommen. Hindern unter uns das schlechte Gerede, dass unsere Zunge kein Feuer, kein Waldbrand entzündet, sondern dass die Worte, die wir reden, Heilung sind, Jesus. Deine Worte waren immer Wahrheit und Liebe zugleich. Und bewirk das unter uns. Ich danke dir, Jesus, dass wir alle Platz bei dir finden und dass unsere Schuld, dort, wo wir schuldig geworden sind, dass du am Kreuz den Preis bezahlt hast und dass der Weg frei ist, dass uns Sünde nicht mehr trennt vom Vater, sondern wir zum Vater kommen können, uns beschenken lassen können mit Vergebung, mit Gerechtigkeit, mit Heiligkeit. Du bist ein guter Gott und du beschenkst uns so sehr. Gelobt sei allein dein Name. Amen. Lasst uns singen.